Hey, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Römerbrief. Wir gehen durch den Römerbrief in jeder Predigt ein Kapitel und das haben wir uns zum Ziel gesetzt, euch den Römerbrief nahezubringen. Das ist ein so starker Brief und von manchen echt völlig verkannt. Vielleicht, weil manche sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber mein Anspruch ist wirklich, euch diese Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat im Römerbrief, ganz einfach und easy weiterzugeben. Ich kann das auch gar nicht anders und deshalb freue ich mich mit euch jetzt in den Römer 7 einzusteigen. Auch wiederum ein ganz wichtiges Kapitel und Paulus macht es uns auch ganz einfach, indem er diesen Brief beginnt mit einer Illustration. Und um das besser zu verstehen, möchte ich euch erstmal eine kurze Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film kennt, der lief Anfang der 90er Jahre, Der Feind in meinem Bett mit Julia Roberts. Ich erzähle euch mal kurz diese Story, nämlich eine ähnliche Story bringt Paulus auch am Anfang des Römerbriefs. Und zwar die Laura Burney, die war mit einem Mann verheiratet, der ein pedantischer Perfektionist war. Also das war richtig stark, krass. Er kontrollierte zwanghaft jedes Detail im Leben seiner Frau. Das ging sogar so weit, dass sie die Handtücher exakt falten musste. Wer von euch in der Bundeswehr war, der weiß das. Ja, das mussten wir damals auch lernen. Das mussten wir mit Maßband abmessen. Und der Kühlschrank, da waren sogar die Lebensmittel alle sortiert. Ja, also das hat ihr schier die Luft abgedrückt. Also sie war richtig unterdrückt. Sie wurde richtig beherrscht von diesem Spirit, von diesem Geist. Ja. Und während eines Ausflugs mit einem Segelboot geht diese vermeintliche Nicht-Schwimmerin Laura über Bord und wird für tot erklärt. In Wahrheit hatte sich die Laura jedoch einen sorgfältig vorbereiteten Fluchtplan in die Tat umgesetzt und baut sich unter dem Namen Sarah Waters ein neues Leben auf. Und das Erste, was sie dann macht, das ist ein Durcheinander in ihrem Kühlschrank. Ja, sie stellt erst die Sachen wieder schön hin und merkt, was mache ich eigentlich? Und die Hemden hat sie auch wieder alle gefaltet und macht erstmal ein Riesenchaos und sagt, ich bin frei, ich bin ein neuer Mensch. Das mal einleitend zu Römer Kapitel 7. Und dazu auch vielleicht schon mal ein paar Gedanken. Ich stelle fest, wie manche Menschen auch sehr zwanghaft unterwegs sind. Auch manche Christen. Das kann sein, vielleicht, dass du in so einer Familie aufgewachsen bist, wo alles zwanghaft vor sich ging. Das kann sein, dass du in so einem Umfeld drin bist, beruflich oder sozial. Das kann aber auch sein, dass du den Eindruck hast, das muss so sein. Leider ist das echt tatsächlich auch ein Phänomen bei vielen Christen oder nicht wenigen Christen. Mitunter auch die Prägung, eine religiöse Prägung und manchmal auch die DNA von Kirchen und Gemeinden, dass da etwas Zwanghaftes ist. Du musst dieses und jenes tun, damit es stimmt. Und das setzt Menschen gewaltig unter Druck, dass sich das ganze Leben sozusagen beherrscht. Und du den Eindruck hast, ich muss hier raus. Und einige, und vielleicht, wenn du das jetzt hier siehst am Monitor, bist vielleicht jemand, der irgendwann gesagt hat, ich habe die Nase voll, ich breche aus diesem Zwang. Das kann doch nicht sein. Vielleicht hast du auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sagst, ich will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Das ist mir alles zu zwanghaft. Und das ist so ein bisschen die Einführung in das. Wir haben ja schon eine lange Reise durch den Römerbrief gemacht und haben gesagt, dass Gott uns ja befreit hat von dem Zwang, dass er uns in die Freiheit geführt hat, dass er uns Frieden gegeben hat. Und im Kapitel 7 setzt Paulus nochmal an oder geht nochmal einen Schritt zurück, und um das ein bisschen zu erklären. Im Vers 1 heißt es, und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch einfach mal auf und liest das einfach mit. Wir werden jetzt so mal durch das Kapitel einfach mal so durchgehen und das erklären, was da steht. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, Brüder und natürlich Schwestern, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Also, die Empfänger waren zum Teil ja gesetzeskundige Juden. Also Juden, die das Gesetz hielten. Und wenn hier im Römer, gerade in Römer 7, da steht über 20 Mal das Wort Gesetz. Wenn da Gesetz steht, dann steht im Griechischen Nomos und im Hebräischen steht das Wort Torah. Und die Torah war das mosaische Gesetz, die 5 Bücher Mose. Man könnte es natürlich auch erweitern. Man könnte auch sagen, das Alte Testament, was wir so kennen. Ja, das kannten die Juden damals zum großen Teil in- und auswendig fast schon. Ja, und deswegen sagte ich, spreche ja nicht zu Unkundigen, sondern zu Gesetzeskundigen. Aber leider war es genau dieses Gesetz, mit dem sie sich und anderen das Leben so schwer gemacht haben. Ich meine, wir lesen die Evangelien. Jesus hat sich am meisten auseinandersetzen müssen mit Gesetzeskundigen, weil sie ihm sogar das Leben schwer gemacht haben. Das Gesetz, das über Menschen herrscht. Und ich glaube, einer der großen Botschaften hier im Römerbrief ist, Gott hat uns rausgeholt aus Schuld, Gott hat uns rausgeholt aus Sünde und Gott hat uns rausgeholt aus dem Krampf, irgendeinen Anspruch zu erfüllen, den andere über uns haben oder den ich selbst an mich stelle. Und so hieß es am Ende, wir haben das vor 2 Wochen gesehen, am Ende von Römer 6, Vers 22, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit seid und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn A, ein geheiligtes Leben und B, im Endergebnis auch das ewige Leben. Sprich, aus beherrscht werden, ja, hier ist die Rede beherrscht von der Sünde, aber auch beherrscht von diesem Druck, Leistung bringen zu müssen, aus dem oder aus dem Sklave sein wird Freiheit und erfülltes Leben mit Perspektive. Das vielleicht auch so ein bisschen als kleine Zusammenfassung der letzten Kapitel. Und wenn du dich vielleicht jetzt erst eingeschaltet hast im Römer 7, dann nimm dir doch einfach mal die Zeit und geh zurück. Du kannst das auf unseren verschiedenen Kanälen einfach nachhören, nachschauen und mach doch das wie so eine kleine Bibelschule mal mit, ja? Und Gott hat da so vieles für dich zu sagen. Und wie gesagt, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Illustration, die ich euch vorhin erzählt habe von diesem Film Der Feind in meinem Bett. Und das bringt Paulus jetzt und ich lese euch das einfach mal vor. Ab Vers 2. Dann nimmt er diese Illustration einer Ehe. Denn eine verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin mehr ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also auch ihr, meine Brüder, ihr seid dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, also in unserer alten Natur, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir frei vom Gesetz geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen. Soweit mal die ersten Verse. Übrigens wichtig, diese Verse sind keine Verse über Scheidung und Wiederverheiratung. Ja, manchmal wird das so herangezogen, kann man vielleicht auch mit als Parallelvers nehmen, aber Paulus geht es hier nicht um Ehe im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Illustration. Und die Illustration hat natürlich auch immer irgendwelche Haken, ja, oder kann man dann nicht eins zu eins auf jede Situation umstellen. Also, nochmal im Blick auf diese Geschichte, die wir eben gehört haben, und das ist nämlich genau der Punkt. Stell dir vor, du bist als Frau mit einem perfekten Mann verheiratet. Und welche Frau wünscht sich keinen perfekten Mann? Ja, hört sich erstmal gut an. Perfektes Aussehen, perfekter Charakter, zuvorkommt alles, ja. Aber wenn der Mann ständig den Anspruch an dich als Frau hat, der Perfektion, und sag dir dann auch, wo du nicht perfekt bist, zum Beispiel mit deiner Figur, mit deiner Ernährung, mit deiner Art der Kindererziehung, mit deiner Arbeit, dann kann ich das wahnsinnig machen. Stell dir vor, dein Mann kommt von der Arbeit nach Hause und stellt erstmal alles fest, was nicht perfekt ist und setzt auch den Anspruch an dich. Das kann wahnsinnigen Druck auslösen. Entweder wirst du als Frau dich da rebellieren und wirst sagen, ich kann das nicht. Oder du wirst einen Ausweg suchen. Oder du wirst versuchen, deinem Mann recht zu machen. Aber du wirst diesen Anspruch der Perfektion nicht hinkriegen. Ja? Und hier bin ich wieder in der Illustration des Filmes. Der Feind in meinem Bett, klar, dieser Typ, dieser Mann, von dem die Rede da ist, der war schon krankhaft penetrant und perfektionistisch, ja. Aber diese Frau hat nur noch einen Ausweg gehabt. Ich muss hier raus. Und das Problem ist ja, Vers 2 steht es, solange beide Ehepartner leben, sind sie aneinander gebunden. Ja? Also, bis dass der Tod uns scheidet. Das sagen wir ja, wenn eine Ehe geschlossen wird. Und vorherige Trennung, Vers 3, ist auch klar, wäre ein Bruch. Logisch, oder? Wenn eine Ehe, wenn es zusammengehört, die zwei sind eins, wäre ein Bruch. Also so einfach geht das nicht. Was will Paulus damit sagen? Vielleicht sage ich es nochmal mit Spartakus, ich habe es vor 2 Wochen gesagt. Der Tod ist die einzige Freiheit, die ein Sklave kennt. Oder passend zu unserem Film, Laura, die vermeintlich stirbt. Also nehmen wir mal an, du bist mit Mr. Perfect verheiratet, der dich in seiner Art so beherrscht, dass du nicht mehr atmen und nicht mehr leben kannst. Und es gelingt dir auch nicht und du kannst auch nicht dich aus der Umklammerung lösen. So, und plötzlich stirbt er am Herzinfarkt und ist nicht mehr da. Und du bist frei. Also wie gesagt, hier nochmal kurz einhalten. Bitte versteh mich richtig. Nicht, dass jemand sagt, Roland hätte gesagt, wenn du christlich aus einer Ehe raus willst, dann bete, dass deine Frau oder Mann beseitigt wird. Versteht ihr? Das Beispiel hinkt. Ganz klar. Aber nur um zu sagen, wir müssen dieses Bild mal sehen, was das ausmacht. In Vers 4 heißt es, also seid auch ihr, meine Brüder und meine Schwestern, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Hier wird an das Sterben gedacht in Römer 6, damit ihr einem anderen zu eigen werdet. Nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir für Gott Frucht bringen. Also, wir kommen, und hier nochmal das Bild der Ehe, hoffe, du kannst es nachempfinden. Wir kommen aus einer alten Leistungsbeziehung heraus. Einer Tatsache, dass wir beherrscht werden, dass wir immer wieder erkennen, boah, ich bin schlechter, ich bin Sünder. Durch das Gesetz Gottes, durch das Perfekte eigentlich verurteilt. Aber Jesus ist gekommen und hat uns befreit von diesem Fluch, indem er den Reset-Button gedrückt hat und stellvertretend für uns starb. Und nun sind wir ihm zu eigen. Interessant, dass Paulus dieses Wort benutzt, jetzt sind wir ihm zu eigen. Es gibt manche Übersetzungen, englische Übersetzungen, die sagen, nun sind wir mit ihm verheiratet. Ja? Also da hat was Neues begonnen. Und ich möchte einfach dieses Bild von der Lauren nochmal nehmen. Die Lauren, die am Anfang im Drehbuch hieß sie Lauren Bernay und sie gab sich einen neuen Namen, Sarah Waters. Ja, ich dachte, so ist ja interessant, da steckt das Wort Wasser, weil das Wasser hat sie eigentlich gerettet. Sie ist ins Wasser und sie ist offiziell gestorben. Denkt ihr an die Taufe in Römer 6? Haben wir das geschaut? Das ist so dieses Bild zu sagen, niemand hat mehr einen Anspruch an mich. Niemand darf mich mehr beherrschen. Weder der Teufel noch irgendwelche Leistungsansprüche, sondern ich bin neu. Jesus hat das alles für mich erledigt. Er hat den Gesetzesanspruch erfüllt. Ich bin jetzt mit ihm verheiratet. Aus einer Leistungsbeziehung wird eine Liebesbeziehung. Vers 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Ja, frei. Da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir nun mit dem neuen Wesen des Geistes dienen und nicht mehr im alten Leben des Buchstabens. Das ist der erste Part dieser Geschichte. Und mir ist, hey, so blöd das jetzt einfach auch klingt, mir ist dazu ein Lied eingefallen aus meiner Kindheit von Jürgen Markus. Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr von euch. Da heißt es, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ba, 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 ba. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wär. Ja, das war so das Lied. Eigentlich so ein typischer Balla-Balla-Text, so von dem ganzen Schlagerkram. Aber mir kam nur dieses Lied in den Sinn. Und genau das ist der Punkt, ja. Das ist wie mit Jesus. Ist da eine neue Liebe in dein Leben gekommen? Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Mir ist, als ob ich neu geboren wäre. Und das ist so stark. Das ist so diese Gospel des Evangeliums. Und ich wünsche mir für dich, für jeden, der das jetzt zuschaut, dass du das erleben kannst. Darum ist Jesus gekommen, um uns zu erlösen von all dem Krampf, der uns belastet, von all dem Druck, von all den Dingen, die da sind. Er hat uns etwas Neues gegeben. Gut, Das ist der erste Teil. Nun will Paulus aber hier noch mehr sagen. Er sagte, das ist das, woraus wir kommen. Jetzt könnte man ja logischerweise als Folge sagen, okay, komm, dann vergiss doch die Tora, die fünf Bücher Mose, vergiss doch das Alte Testament oder vergiss vielleicht die ganze Bibel. Da stehen so viele Imperative drin und ich habe es vorhin auch schon gesagt, es gibt manche Leute, die haben gesagt, die haben sich davon befreit, aus diesem Druck. Und man könnte fast meinen, wenn man bis jetzt durch den Römerbrief gegangen ist, ja okay, ist das Gesetz denn schlecht? Sind die Ansprüche Gottes, ist das Gebot Gottes schlecht? Und das ist mit eine Kernbotschaft, weil ich möchte dir genau das Gegenteil sagen. Im Vers 7 heißt es, schau mal, im Vers 7 heißt es, was wollen wir nun sagen als Folge davon? Ist das Gesetz Sünde? Also, können wir das abhaken? Und dann sagt Paulus, no way. Das heißt hier weiter, das sei ferne. Das sei ferne. Nein, ich möchte dir jetzt ein Plädoyer halten, dass das die Bibel, das ist nicht der schlechte Ehemann oder sonst irgendwas, sondern da steckt was drin. Es hat unwahrscheinliche Bedeutung für dich. Und da habe ich sozusagen drei Punkte dazu aus diesem Kapitel. Und der erste Punkt ist, was macht das Wort Gottes? Das Wort Gottes, Punkt 1, legt den Finger auf den wunden Punkt. Jetzt gehen wir mal weg von der Illustration der Ehe und schauen uns ganz nüchtern mal an, was da passiert. Vielleicht hilft da auch so der Vergleich aus der Medizin. Ich dachte so als Laie an so ein Röntgengerät. Ja, so ein Röntgengerät schaut einfach ins Innere rein. Nun kann ich das Röntgengerät verdammen, weil es mir irgendeine Diagnose liefert, die ich nicht hören will. Aber das Röntgengerät ist so mega wichtig, es schaut ins Innere rein, es stellt einfach eine Diagnose. Es ist nicht schlecht, es ist gut, ich bin mega froh, dass es sowas gibt. Ja, es zeigt mir etwas und das ist das, was die Bibel, das Wort Gottes, macht. Schau mal, im Vers 5 heißt es, denn als wir noch im Fleisch, also in unserer alten Natur waren, das heißt unsere Identität darin hatten, da wirkten in unseren Gliedern, also im Körper, in der Gesinnung, in unserer Neigung, die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Und zwar folgendermaßen. Und dazu lese ich euch jetzt mal die nächsten Verse vor. Ab Vers 7 im zweiten Teil. Ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren, ja, eines der Gebote. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir die Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde ja tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das mir zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Also, es beschreibt Gottes Wort, ich habe gesagt, legt den Finger auf den wunden Punkt. Das Problem ist, das Gebot sagt, soll es nicht begehren. Und was bewirkt es? Dass ich begehre. Ja, das fängt ja schon bei Adam und Eva an. Ja, Gott hat Adam und Eva gesagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Paradies. Paradise. Living in Paradise. Sie durften alles machen. Sie hatten null Einschränkungen. Dann sagt er, es gibt einen einzigen Baum, von dem sollt ihr nicht essen. Stell dir vor, so ein kleines Ding. Und was machen sie? Wir schauen uns den Baum mal an. Versteht ihr? Sie waren sofort fokussiert. Das Gebot war, ihr dürft alles tun, nur nicht von dem Baum. Und die Versuchung war, okay, nur nicht von dem Baum, da müssen wir uns das mal genauer anschauen. Das ist dieser Teufelskreislauf. Also, das Problem ist ja nicht der Baum. Oder das Problem ist auch nicht das Gebot. Das Problem liegt in der Natur. Mein Freund und ich damals im Grundschulalter, uns zog es immer hin zu einem besonderen Schild. Das war ein gelbes Schild, da stand in schwarzen Buchstaben drauf, Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Und ich habe keine Ahnung, warum in alles in der Welt sind wir zu jeder Baustelle gegangen, wo dieses Schild stand und haben jede Baustelle erkundet. Wir waren in allen Häusern, also es gibt da eine Straße, da wurden die ganzen Neubauten gemacht und wir haben wirklich jedes Haus uns über die Jahre angeschaut. Das hat uns einfach gereizt, dieses Verbotsschild. Und vielleicht kennst du das halt eben auch. Vers 8, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir die Begierde. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Wenn das Schild nicht da gestanden hätte, wäre ich da wahrscheinlich gar nicht hingegangen. Ja? Also, es ist nicht das Gesetz, das uns täuscht. Es ist die Sünde, die das Gesetz als Anlass zur Rebellion benutzt. Und das ist ein Teufelskreislauf in uns drin. Und das bewirkt unendlich viel Druck. Weil dieses Gesetz halt immer wieder das aufzeigt, diese Sündhaftigkeit. Das Gesetz oder das Gebot oder die Bibel legt immer den Finger auf den wunden Punkt, wo ich merke, wo ich absolut daneben geschossen habe. Und es sagt mir eigentlich immer, hier bist du drin und hier kommst du nicht mehr raus. Vers 10 heißt es, und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Verstehst du? Wenn man jetzt sagen würde, Gebote Gottes und das Gesetz Gottes und die Bibel überhaupt, brauche ich nicht. Sondern diese Gebote haben ja einen Grund. Ja, wenn das heißt, du sollst nicht begehren oder du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Das sind ja durchaus gute Sachen, weil wenn ich das tue, dann schade ich Menschen und ich schade mir selbst. Also, diese Gebote, steht hier, sind ja gegeben, um Leben zu geben. Das Schild, Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften für ihre Kinder, ist doch einfach nur ein Schutz, dass die Kinder kein Mist machen. Hey, diese Häuser, die hatten noch keine Treppenhäuser gehabt, das waren Rohbauten. Ja, da ging es bis in den vierten Stock und da haben wir Leitern angestellt und sind da durch die Treppenhäuser hochgelaufen. Es war mega gefährlich. Es war ja nur zum Leben zu sagen, passt auf, das ist gefährlich und die lieben Kinder, passt auf. Also es ist zum Leben gegeben. Letzte Woche, genau vor einer Woche, bin ich mit meinem Auto gefahren und plötzlich leuchtet auf meinem Display so eine Anzeige, die habe ich vorher noch nie gesehen. Reifendruck prüfen. Ja? Und wisst ihr, ich habe sofort gedacht, Reifendruck, ich gucke ja immer nach meinem Reifendruck, das ist alles in Ordnung. Das ist wieder so ein Programmierungsgag, ihr kennt das ja, ja? Da kommt zwischendurch mal irgendwas. Und nächste Kreuzung, Reset-Knopf drücken und dann ist es wieder vorbei. Das habe ich auch gemacht. Dann habe ich angehalten nachher und da habe ich gemerkt, da war tatsächlich ein bisschen Luft raus. Dachte ich, ach, muss ich mal irgendwann nachfüllen. Und als ich eine Stunde später wieder zurückkam, hatte ich einen Platten. Ja, aber gut war die Anzeige da. Ich habe gesagt, das ist ein Programmierungsgag. Ich lasse mich da nicht von, ich habe keine Zeit jetzt zum Reifendruckung. Übrigens, ich war zum Beten draußen gewesen. Ja, es kann ja gar nicht sein, wenn ich sowas Geistliches mache, dass dann Reifen Druck verliert oder so. Ja, dann kam ich zurück und dann hatte ich einen Plattfuß gehabt. Ja, aber die Anzeige war gut und wichtig. Hätte ich das vielleicht vorher bemerkt, wäre ich sofort zurückgefahren nach Hause und das wäre besser gewesen, als da mit irgendwelchem Reifenflickzeug zu operieren, wo ich unterwegs war. Also Gott sei Dank für die moderne Technik. Und so ist es wie im normalen Leben. Die Gebote Gottes, das zeigt mir nur auf, was gut ist für mich. Vers 12. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und dann sagt Paulus Schlussfolger, okay, aber hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei fern. Ja, das Gute hat mir nicht den Tod gebracht. Das Problem ist nicht die Tora, das Problem ist nicht das Alte Testament, die Bibel, das Problem bist du. Denn da heißt es weiter, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Spurgeon, der bekannte Prediger, hat das mal ganz provokativ so gesagt. Wir brauchen Sünde, um Sünde zu offenbaren, weil sie sich immer tief in uns versteckt und ihre Tiefe und Macht verbergen will. Ich lese nochmal vor. Wir brauchen Sünde, um Sünde zu offenbaren, weil sie sich immer tief in uns versteckt und ihre Tiefe und Macht verbergen will. Darum ist das Wort Gottes wichtig, Punkt 1, denn es legt den Finger auf den wunden Punkt. Wie gesagt, Röntgengerät, Diagnose. Das ist der erste Punkt. Und das zweite, auf das Paulus dann noch eingeht, das Wort Gottes legt nicht nur den Finger auf den wunden Punkt, sondern das Wort Gottes korrigiert mich auch. Nehmen wir mal an, du bist sehr temperamentvoll. Und so lebst du auch. Und ich liebe Menschen, die temperamentvoll sind. Ich bin auch temperamentvoll. Meine Frau, Sarah, ist auch temperamentvoll. Und ganz ehrlich, ist das natürlich auch mitunter spannungsgeladen, wenn zwei temperamentvolle Menschen zusammen sind. Ja? Und jetzt schauen wir uns mal anhand von nur mal so dieses Temperament an, was das so macht, ja, in unserem Leben drin. Also entweder kann ich mein Temperament voll ausleben und sag, so bin ich halt und fertig und mach das, oder ich lasse mich jetzt hier von Gottes Wort korrigieren. Da passiert nämlich jetzt was. Und Paulus hangelt sich da mit uns so durch sein Leben. Und das gehe ich jetzt mal hier ab Vers 14 mit euch durch. Andere Illustration mit Temperament. Du kannst jetzt alles Mögliche einsetzen. Du kannst Begierde einsetzen. Du kannst Stolz einsetzen. Du kannst irgendwelche Sachen einsetzen, die Schwächen sozusagen bei dir sind. Ja? Schauen wir das mal an. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Was heißt das? Es ist gut, es ist positiv, es ist korrigierend. Das, was es mir sagt, das ist wichtig. Dann heißt es, ich aber bin von Natur aus fleischlich. Ja, also ich habe ein Naturell in mir drin, beide unter die Sünde verkauft. Weil ich merke zum Beispiel am Temperament, das Fleischliche, diese alte Natur, dass da schnell die Gäule mit mir durchgehen. Okay? Und diese Natur arbeitet dann auch immer gegen mich. Und wenn es dann mal wieder nicht klappt, dann stimme ich ja zu, wenn ich ehrlich bin, Vers 15, was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ja, ich will nicht ausflippen. Aber manchmal brauchst du nur eine Kleinigkeit. Ich habe das übrigens bei dem Reifen, habe ich sofort gemerkt, okay, ich will jetzt nicht sauber werden, ich bleib ruhig, es ist alles im Griff. Und das war für mich wie so ein Dialog. Da habe ich mich so gefreut, dass ich das irgendwie in den Griff bekommen habe. Das war mir viel wichtiger, als wie dann einen neuen Reifen kaufen zu müssen. Ja, aber versteht ihr, im Normalfall kommt das dann und ich merke dann diesen Kampf. Vers 16, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so stimme ich ja dem Gesetz zu, dass es gut ist. Bitte merken, Bibel, Gesetz ist gut, Gesetz ist geistlich. Und das bedeutet, pass auf, was jetzt hier steht, im Vers 17, jetzt aber vollbringe ich nicht mehr dasselbe, sondern die Sünde, die in mir lebt. Das ist ein Schlüssel. Nochmal Vers 16, wenn ich das aber jetzt tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Ja, denn wer tut es? Diese alte Natur in mir. Aber da ist etwas anderes in mir drin, die neue Natur, Sarah Waters, ja, die sagt, ich bin jetzt neu, ich bin ein neuer Mensch. Vers 17, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, dass ich sage, ja, ich mache jetzt irgendwas Schlimmes und sage, das war ich nicht, das war die Sünde in mir. Sondern im Galater 4, Vers 5 heißt es, Jesus hat die, welche unter dem Gesetz waren, losgekauft, ja, denken wir an diese Illustration dieser alten Beziehung, damit wir die Sohnschaft empfingen. So bist du jetzt nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Jesus Christus. Jesus hat uns losgekauft. Er sagt sogar, die Strafe oder das, was das Gesetz als Konsequenz fordert, das liegt auf Jesus. Das heißt, ich darf tatsächlich mit Überzeugung sagen, das, was jetzt passiert, das versklavt mich nicht mehr, ja, sondern das verbringe nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt, ja. Erinnert euch, Sarah Waters stellt da ihr ganzes Zeugs wieder auf und merkt, boah, das brauche ich ja gar nicht mehr und legt das auf die Seite. Das ist abgedrängt, das ist abgetrennt. Auch wenn ich weiß, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen des Gesetzes ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Weil wir zwei Naturen haben. Da ist etwas Neues. Es ist neu. Ich darf mir immer wieder sagen, ich bin neu. Ich bin nicht mehr versklavt. Das Alte ist weg. Das ist erdrängt. Das ist vorbei. Ich finde also das Gesetz, sagt Paulus in Vers 21, vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. C.S. Lewis hat mal gesagt, kein Mensch weiß, wie schlecht er ist, bis er versucht hat, gut zu sein. Also, das ist dieses ganz Normale. Ich merke, ich bin zwar immer wieder in diesem Alten drin, ja, Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, also meine alte Natur, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung, das Gott in mich reingelegt hat, ist und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Könnte man fast sagen, was für ein Mist. Paulus sagt dann in Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Ja? Paulus hat es erfasst. Übrigens, bei diesem Satz, da schreiben Theologen ganze Bücher und Abhandlungen drüber. Wie konnte Paulus das jetzt im Kapitel 7 schreiben? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Jetzt hat er doch diese ganze Litanei gemacht. Ich bin frei, wunderbar, mit Jesus. Genau das ist der Punkt, dass er damit auch zum Ausdruck bringt. Jawohl, ich bin frei, das ist klar. Aber wenn ich auf das Alte schaue, könnte ich verzweifeln, weil ich immer wieder falle in meinem Temperament, in meinen alten Gewohnheiten. Ja, also ich schaue darauf. Aber jetzt wendet er den Blick ab, schaut auf Jesus und sagt in Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun, jetzt, mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Versteht ihr? Die Gesinnung ist, ich bin neu, das Alte ist vergangen. Ich darf bei Jesus sein, ich bin mit ihm verheiratet. Auch wenn mich das Alte wieder einholt, dieses beherrscht werden wollen, diese Schwäche, die Sünde. Und ich wende mich immer wieder an ihn dran. Und somit, nochmal Punkt 1, das Wort Gottes legt den Finger auf die Wunde. Punkt 2, es führt mich in die Korrektur. Und Punkt 3, was es jetzt macht, das Wort Gottes ist für mich. Es hilft mir, in dieser neuen Identität zu leben. Darum nennt Paulus noch einen Vers hier, Vers 22. Darum habe ich Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Nach dem inneren Menschen. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe nach dem äußeren Menschen auch immer alles Mögliche, auf alles Mögliche Lust, auch nicht auf das Wort Gottes. Ja. Aber so dieser innere Mensch, das, was Gott in mich hineingelegt hat, das hat Lust, ihn mehr kennenzulernen, in der Liebesbeziehung zu ihm zu wachsen. Nicht mehr Leistungsbeziehung, sondern Liebesbeziehung. Und diese Liebesbeziehung, dann suche ich, Mensch, Gott, was hast du mir heute zu sagen? Und ich begreife plötzlich, Gott ist für mich. In der Bibel steht, wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Ja, Römer, niemand ist gegen dich. Du bist frei. Und das ist das, was Gottes Wort sagt. Psalm 1 zum Beispiel, wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz Torah, an der Torah des Herrn und über seinem Wort nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Merkst du, da steckt die Power drin. Da merkst du plötzlich, das gibt einen Paradigmenwechsel, das Wort Gottes. Das ist nicht dein Zuchtmeister, wie es im Galater heißt. Es ist nicht mehr der Zuchtmeister, sondern es hilft mir, ihn besser zu verstehen. Es hilft mir, sein Wesen besser zu verstehen, dass er einen guten Plan hat mit mir. Vers 5 haben wir, im Kapitel 5, Vers 5 haben wir gelesen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das steckt in uns drin. Und wir dienen, Vers 6, nicht mehr dem neuen Wesen oder so, dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und das motiviert mich. Und so wird das Wort Gottes hat Power. Und ohne das, wenn du jetzt die Bibel aufschlägst und das nur als ein Regelwerk nimmst, hey, dann ist es wie ein E-Bike ohne Akku. Das Schlimmste, was ein E-Bike passieren kann, ist, wenn der Akku leer ist. Ja? Weil das E-Bike ist brutal schwer und das kannst du vergessen. Ja? Dann will ich lieber ein Fahrrad haben ohne i, ja, ein ganz stinknormales Rad. Aber wenn das E-Bike einen Akku dran hat und die Power läuft dadurch und dann geht das so leicht vorwärts über Berg und Tal, das ist richtig stark. Und das möchte ich einfach dir mit auf den Weg geben, auch hier am Ende von Römer 7. Nimm dir einfach nochmal Zeit und schau dir Römer 7 an, das ist so stark. Wie gesagt, er hat uns rausgeholt aus dieser alten Leistungsbeziehung, die das Wort Gottes in das Licht gebracht hat. Das zieht mich nur runter, das ist nur Ballast. Und hat uns reingebracht in eine Liebesbeziehung zu ihm. Und Und jetzt macht plötzlich dieses Wort Gottes, legt tatsächlich den Finger auf die Wunde. Das ist ja auch wichtig, weil ich will ja gesund werden, ja. Und es zeigt mir die Korrektur. Und es zeigt mir, dass Gott für mich ist. Und das möchte ich jetzt noch dir zusprechen im Gebet. Herr, ich danke dir für dieses Wort, was so powerful ist. Herr, mir ist bewusst, ich kann in einer guten halben Stunde das irgendwie gar nicht in der ganzen Fülle erklären. Und trotzdem glaube ich wirklich, dass du jetzt auch durch deinen Heiligen Geist uns das aufzeigst, Herr, dass das hier nicht irgendwelche Buchstaben sind, die hier mal vorgelesen werden, die Verse, sondern dass du das belebst mit deinem Heiligen Geist, dass dieses große E-Bike da, was da steht, was relativ schwer ist, jetzt in Verbindung kommt mit diesem frischen und neuen Akku. Und ich bitte dich jetzt im Namen Jesu für, ja, in erster Linie jetzt auch für diejenigen von uns, die sagen, das ist mir alles zu schwer und zu heftig. Ich fühle die Last und ich komme da nicht raus. Und ich spreche das jetzt auch aus, für gerade über diejenigen, die jetzt diese Predigt anschauen, anhören, die schon eigentlich lange mit dir unterwegs sind, auch die resigniert haben, weil sie einfach ein falsches Verständnis von dir hatten, falsches Verständnis von deinem Wort. Vielleicht auch durch die Prägung, durch ihre Gemeinde, wo sie rauskommen und einfach unter dieser Last zerbrechen und dich dahinstellen wie so ein schlechter Ehemann, der sie unter Druck setzt. Dabei bist du gekommen, um es in die Freiheit zu führen, dass wir dir zu eigen werden. Und ich bitte dich für diejenigen hier, die das, wo du jetzt sprichst, Heiliger Geist, dass sie das für sich ganz persönlich jetzt nochmal nehmen und fallen dir in die Arme und nehmen einfach von dir wieder Heilung, Vergebung an und erleben, wie du Neues schaffst, Neues wirkst, eine neue Identität gibst. Und ich möchte dich für diejenigen von uns bitten, ja, für die das irgendwie alles noch fremd ist, dass sie erkennen können, dass sie aus dem, wo sie auch drinstecken, aus dem ganzen Krampf, aus dem ganzen gesellschaftlichen Leistungsdenken, aus dem Druck, aus der Sünde, aus der Belastung rauskommen können. Und du stehst da und sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und du willst sie in die Arme nehmen, weil du den Weg gegangen bist. Weil du, wie hier in unserem Film, den wir vorhin zitiert haben, weil du aus einer Laura Burney eine Sarah Waters gemacht hast. Ja? Und das gilt für alle Zeiten. Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber es gilt, dass du uns neu gemacht hast. Und du möchtest mit jedem von uns eine persönliche, eine intime, eine Beziehungsebene haben, Beziehung haben. Und so komm du in unser Leben. Mach du alles neu, Jesus. Und lass uns von diesem Anspruch her auch erleben, was für eine Power auch in der Bibel drin ist, in deinem Wort drin ist. Und dass du uns dein Wort gegeben hast, nicht um es platt zu machen, sondern um uns Heilung zu geben, um uns zu segnen. Und ich bitte dich einfach da nochmal um deinen Geist, der da auf uns kommt und uns segnen kann. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Gute und Gottes Segen für dein Leben mit Jesus. Da steckt so viel drin. Und nimm das einfach für dich ganz persönlich mit. Er hat für dich einen Platz. Er hat für dich ja, wir haben in Römer 5 gesagt, so haben wir jetzt Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus. Und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du dich jederzeit auch zu uns, an uns wenden. Entweder über Gebet at City Chapel, da können wir für dich beten. Du kannst dein Anliegen so weitergeben. Wir werden das natürlich auch ganz anonym behandeln. Oder du stellst deine Fragen an info at City Chapel. Ja, oder du nimmst dir jetzt auch gerade Zeit nach der Predigt, einfach ein paar Minuten Zeit vielleicht mal in dich zu gehen, das vor Gott zu bewegen, was Gott jetzt gerade zu dir geredet hat. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.